Revue, der Podcast.
Ja, hi und herzlich willkommen zum Stadtrevue Podcast, dem Podcast des unabhängigen Monatsmagazins aus Köln. Mein Name ist Christian Bertschulte. In diesem Monat schauen wir besonders auf die Kölner Kulturszene und als erstes schauen wir mal aufs Theater. Es geht um das Theater der Keller. Das ist ja eins der bekanntesten und manche sagen auch eins der besten Theater der freien Szene hier in Köln. Das war lange in der Südstadt zu Hause. Mittlerweile hat es ein Interimsquartier gefunden und zwar in Deutz. Und eigentlich sollte das Theater der Keller auch bald in die Südstadt zurückziehen. Aber dann kam ein Skandal und dieser Skandal ist immer noch nicht ausgestanden. Anne Meyer und Bernd Wilberg, die haben darüber in der aktuellen Stadtrevue berichtet. Und mit Bernd habe ich mich auch über den Fall unterhalten. Hallo Bernd.
Hallo Christian, grüß dich.
Bernd, ich habe das nicht so super mitgekriegt. Vielleicht magst du mich mal kurz aufklären, was genau ist denn das für ein Skandal gewesen beim Theater der Keller?
Ja, da geht's um Untreue. Und der damalige Vorsitzende Ulrich Wackerhagen, FDP-Kulturpolitiker, kulturpolitischer Sprecher über viele Jahre und sehr engagiert für das Theater, der hat sich an einem Konto bedient. Und das Konto, da war eine Spende drauf von 200.000 Euro. Und er hat sich das so peu à peu für eigene, zumindest so muss man es, glaube ich, formulieren, für vereinsfremde Zwecke da was abgebogen. Und das ist dann rausgekommen und dafür ist er dann auch auf Bewährung verurteilt worden. Untreu, ich glaube, in 122 Fällen. Das ist eigentlich längst geschehen und wiegt natürlich schwer auch auf dem Image des Theaters der Keller, denn das Kellertheater ist eines der renommiertesten und ich glaube das älteste Kölner Privattheater und da sind so Leute daraus hervorgegangen wie Gudrun Landgräbe oder auch Til Schweiger und da ist noch eine Theaterschule nämlich dabei und das hat schon ein großes Renommee und natürlich ist das ein richtiger Knaller, wenn dann der langjährige Vorsitzende dann sowas tut. Verurteilt worden ist er im Herbst 2022, also letzten Jahres, aber öffentlich wurde das schon ja so im Herbst, im November 2021, da wurde Anzeige erstattet.
Ist also schon ein bisschen was her und du hast ja auch gesagt, der Herr Wackerhagen ist dafür verurteilt worden. Trotzdem ist der Skandal ja nicht so richtig vorbei, er geht weiter. Ihr habt ja auch in der aktuellen Stadtrevue darüber geschrieben. Warum ist er denn nicht vorbei?
Naja, eigentlich ist der Skandal vorbei. Herr Wackerhagen ist verurteilt worden und jetzt will man das Theater wieder in ruhigere Fahrwasser bekommen. Und das macht der CDU-Politiker Ralf Elster, der ist auch Bürgermeister der Stadt, also Vertreter von Frau Oberbürgermeisterin Reker. Aber der war zum damaligen Zeitpunkt, als es geschehen ist, Schatzmeister des Trägervereins. Und da sagen einige, naja, wenn er Schatzmeister ist, dann muss er das doch gesehen und gewusst haben. Und er wusste auch von dem Konto natürlich, aber er sagt, als Schatzmeister kann ich nicht jede Kontobewegung überprüfen, das ist überhaupt nicht möglich, wir sind ein hochprofessioneller Betrieb. Und ich gucke jetzt nicht auf jede Kontobewegung, das geht auch gar nicht. Und naja, viele sagen, das hätte er doch tun müssen, aber es sind dann noch Anzeigen erstattet worden, aber die sind alle hinfällig. Staatsanwaltschaft hat das alles abgelehnt. Und jetzt ist die Frage, ja, trifft ihn da, wenn nicht juristisch, aber in einem anderen Sinne vielleicht, eine Verantwortung.
Genau, das ist alles relativ komplex, auch die Art, wie Wackerhagen das Theater gemanagt hat und so weiter. Das kann man alles nachlesen in der aktuellen Stadtrevue und das kann ich auch allen nur empfehlen. Aber lass uns doch mal kurz bei dieser Person Ralf Elster bleiben. Das ist ja wirklich eine wichtige Figur in der Kölner Kulturszene. Du hast schon gesagt, ist einer der Bürgermeister der Stadt Köln. Er ist ein Kulturpolitiker, er sitzt im Kulturausschuss für die CDU und er sagt ja, dass es jetzt Vorwürfe gegen ihn gibt, dass naja, das sei so persönlicher Natur. Es würde also gegen ihn persönlich gehen. Gibt es denn überhaupt was, was das rechtfertigen würde? Ist er eine umstrittene Figur?
Ja, es ist eine schillernde Figur, kann man glaube ich sagen. Also politische Freunde wie Feinde haben durchaus ein ambivalentes Verhältnis zu ihm. Auf der Habenseite ist zu verbuchen, dass er sich für Kulturprojekte sehr stark einsetzt, mit großem Engagement, dass er jemand ist, der ein großes Netzwerk hat, Kontakte auch zu Geldgeberinnen und Geldgebern. Das Theater war über viele Jahre oder ist es noch in einer finanziellen Schieflage, kann man sagen. Und er war immer derjenige, der dann dafür gesorgt hat, dass es auch Spenden gab. Unter anderem dann auch diese Spende damals, was ja auch überhaupt nicht anrüchig ist, sondern ein Erfolg für ihn. Und andere sagen aber, ja, der ist überall zugegen und tut viel, aber es ist auch manchmal eine schwierige Person. Und man erlebt das zum Beispiel im Kulturausschuss, dann kommt er zu spät und blufft manchmal auch die Leute an. Das tun andere Politikerinnen und Politiker auch, aber alle, mit denen wir gesprochen haben, haben das nochmal bestätigt. Und so ergibt sich ein Bild von jemandem, der sich sehr stark engagiert, aber der vielleicht auch manchen Leuten auf die Füße tritt oder sich vielleicht auch so verhält, dass man das nicht immer kollegial findet. Das sind so die Meinungen. Interessant dabei ist, dass kaum jemand das öffentlich sagen will. Und wir haben mit vielen Leuten gesprochen und dieses Bild hat sich wirklich stark verfestigt, was ich eben versucht habe zu schildern. Und sagen auch alle, nee, ich möchte nicht mit dem Namen in der Zeitung stehen. So, das heißt auch, es gibt möglicherweise Abhängigkeiten oder man will es sich nicht verscherzen. Das ist so ein bisschen die Frage.
Es gibt noch einen anderen Punkt, den ich an der Geschichte interessant finde. Und zwar ist das, dass ich es faszinierend finde, dass da zwei Politiker bei einer Institution der freien Szene, also es ist ja nicht ein städtisches Theater, das Theater der Keller, so einen großen Einfluss haben. Was ist das, eine Konstellation, die typisch ist? Ist das eine normale Konstellation oder ist das was, was jetzt speziell dieses Theater der Keller auszeichnet?
Nein, überhaupt nicht. Das ist eine ganz normale Konstruktion bei vielen freien Theatern, Institutionen überhaupt. Also es ist auch ausgemacht, dass bestimmte Institutionen parteipolitisch zugeordnet sind, weil sich dort Kulturpolitikerinnen, Kulturpolitiker über die Jahre sehr für engagieren. Und es gibt so ein Schema, das wirkt etwas klischeehaft, aber es ist eine Art Faustregel, die schon zutrifft. Also die Grünen sind immer sehr verbandelt mit der freien Szene, CDU eher so Prestigeprojekte, Hochkultur, SPD-Linke dann vielleicht eher Projekte, die so im soziokulturellen Bereich stattfinden. Aber das ist nicht immer so. Das Theater der Keller, also lange Jahre ja geführt von dem FDP-Politiker Ulrich Wackerhagen und dem Staatsmeister Ralf Elster, CDU, das ist bekannt dafür, recht progressives Theater zu machen, also auch gesellschaftskritisch. Und das ist eigentlich nichts, was man jetzt mit CDU oder FDP in Verbindung bringen würde. Also das muss nicht unbedingt so sein. Aber was wir auch gehört haben bei den Haushaltsplanberatungen, also wo dann die Ratsmehrheit zusammenhockt und sagt, wie verteilen wir jetzt das Geld, was wir noch haben, da wird immer ganz klar, wer aus welcher Ecke kommt. Und dann gibt es Politikerinnen und Politiker, die sagen, nee, die müssen aber auch noch was bekommen. Dann sagen ja, okay, dann kriegen die was, aber dann hier, der Laden muss auch noch was bekommen. Und das sind natürlich die freien Theater, für die sie irgendwie brennen und wo sie sich engagieren und die sie auch ganz wichtig finden. Und nochmal zur Person Ralf Elster. Viele sagen auch, er engagiert sich ganz stark für die Kultur. Also er hat auch dafür gesorgt, dass nach Corona es wieder einen Etat gibt, der besser dasteht. Also es ist wirklich ambivalent. Ne? Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, diese Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker, die sind wichtig und die werden häufig mit bestimmten Institutionen, in diesem Fall mit dem Theater der Keller, dann auch in Verbindung gebracht, ja.
Aber, und ich glaube, das höre ich aus deiner Antwort auch raus, da geht es dann nicht um inhaltlichen Einfluss, sondern da geht es darum, dass die sozusagen wie so eine Art Schutzpatron ihre Hand darüber halten.
Ja, beim Theater der Keller, denke ich mal, muss das so gewesen sein, denn die sind jetzt nicht bekannt dafür, jetzt, ich sag mal, CDU oder FDP-Politik auf die Bühne zu bringen. Und das zeigt ja auch wieder, dass da vielleicht bei den Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitikern so eine gewisse Toleranz oder Lässigkeit auch da ist, dass man das dann noch aushält. Und auch über Ralf Elster hat man auch gesagt, ja, der hat jetzt auch nichts dagegen, wenn irgendwie nochmal ein Punkrock-Laden irgendwie Geld bekommt, ja. Also solange die anderen dann auch Geld bekommen. Also da ist dann auch so eine gewisse, vielleicht so eine Liberalität dann auch da. Ne? Das ist dann nicht ganz streng. Aber manche sagen auch, das geht eigentlich nicht, dass wir so das Geld verteilen und dass man dann guckt, wer setzt sich dann für seinen Verein, sage ich mal, da durch, sondern dass man das ein bisschen struktureller angeht. Aber das wird derzeit, glaube ich, noch so gehandhabt.
Gut, würde ich jetzt als Journalist natürlich sagen, dass Politiker und Politikerinnen ja vielleicht auch nicht immer die inhaltliche Kompetenz haben, sich da einzumischen. Vielleicht müssten die Theaterkritikerinnen der Stadt da ein wichtigeres Wort mitzuhaben. Aber das ist natürlich eine spannende Frage. Ne? Nach welchen Kriterien vergibt man quasi so Sachen? Und das ist dann ja schon interessant, wenn eigentlich Leute Geld vergeben, die jetzt nicht unbedingt vom Fach kommen, die aber vielleicht für das Theater als Medium brennen, die dann eine Leidenschaft haben, aber jetzt nicht unbedingt, weiß ich nicht, Dramaturgie oder Theaterwissenschaften oder Literatur oder sowas studiert haben und sozusagen dann auch inhaltlich da drin sind. Das ist vielleicht dann die Ambivalenz, die es da einfach gibt. Und dann einigt man sich im Modus operandi der Politik quasi auf solche Proports. Sachen auch, weil man dann doch irgendwie nicht an dem großen Konflikt interessiert ist, sondern, und das stimmt ja auch, eigentlich versuchen ja wirklich alle in der Politik auch immer die freiwilligen Leistungen in der Kultur zu schützen und wissen auch, dass das was ist, was Köln ja durchaus auch ausmacht.
Ja, auf jeden Fall.
Prima, das waren auf jeden Fall interessante Einblicke in die freie Szene, die du und Anne uns da gegeben haben in dem Artikel und jetzt auch nochmal hier. Vielen lieben Dank dafür, Bernd.
Danke auch, Christian.
Mehr über das Theater der Keller könnt ihr dann in der aktuellen Stadtrevue lesen und die bekommt ihr hier in Köln an vielen Bütchen und auch an vielen Supermärkten und natürlich auch auf stadtrevue.de. Und wenn euch das gefällt, was wir im Heft und hier im Podcast so machen, dann überlegt doch vielleicht, ein Abo abzuschließen. Wir sind ein kleiner Verlag und ein Abonnement ist auf jeden Fall das, was uns am meisten hilft. Unser nächstes Thema, das führt uns ins Gerling-Quartier in der Innenstadt. Das kennen die meisten tatsächlich vermutlich zuerst von Instagram, denn der Aufzug im Hotel 25 Hours ist ein super beliebter Selfie-Spot. In der aktuellen Stadtrevue, da steht aber jetzt ein Text über einen anderen Spot im Gerling-Quartier, nämlich den Brunnen dort. Und was es mit diesem Brunnen auf sich hat, das weiß Lars Fleischmann. Der ist Kunstredakteur bei der Stadtrevue und mit dem habe ich mich darüber unterhalten. Ja, hallo Lars.
Hallo Christian.
Lass diesen Brunnen im Gerling-Quartier, magst du den erstmal beschreiben? Wie sieht er eigentlich aus, jetzt nur für die, die da nicht so oft vorbeikommen?
Wenn man von dem Brunnen spricht, dann ist das eine gewisse Ungenauigkeit, die wir hier aber gerne in Kauf nehmen können. Ich würde aber trotzdem gerne beschreiben, dass es nicht nur um den Brunnen gibt, auch wenn der Artikel sich jetzt darauf bezogen hat, sondern dieser ganze Hof eigentlich, das ist der Gerionshof. Und dieser Gerionshof ist halt mitten im Quartier, im Gerling-Quartier. Und eigentlich lässt sich das kaum voneinander trennen. Man hat auf der einen Seite halt dann das Hochhaus, auf der anderen hat man das Friedrich-Wilhelms-Gebäude und dann eben diese Piazza, das ist auch an italienische Piazzas angelegt. Und auf diesem Ehrenhof stehen halt drei Brunnen und in der Mitte steht halt der, den ich beschrieben habe, weil der auch die Mitarbeit von dem Künstler, um den es dann auch gleich geht, halt sozusagen um offensichtlichsten ist. Wir haben nämlich eine Bronzegruppe da oben drauf und man sollte das eigentlich nicht vermuten, aber das Ganze ist ja so sehr herrschaftlich, monumental angelegt. Wenn man da steht, ist das alles in weißem Muschelkalk und dann hat man da einfach vier Engel, die auf vier Delfinen oder das, was der Künstler Arno Breker für Delfine gehalten hat, sitzen und die reiten durch den Brunnen. Und um das zu toppen, ist es auch noch so, dass es ein Springbrunnen ist und ein normaler Plätscherbrunnen. Und zu dieser Brunnenanlage haben diese vier Engel, das sind nackte Putten, so wie man sie aus dem Barock kennt, die haben auch noch Fische in der Hand, die so Wasser spucken, was die ganze Sache sehr skurril macht.
Okay, das wirkt ein bisschen trashig. Jetzt hast du gerade schon gesagt, entworfen hat diesen Brunnen Arno Breker. Erzähl doch mal was über den.
Genau, Arno Breker ist 1900 in Elberfeld geboren. Das ist im heutigen Wuppertal. Und Arno Breker hat eben ganz viel dort gemacht und auch an anderen Stellen. Der ist aber gar nicht für seine Arbeiten aus der Nachkriegszeit. Also wir reden hier beim Gerling-Quartier über die 50er Jahre, aber der ist gar nicht für seine Nachkriegszeit bekannt, sondern eigentlich für die Zeit im NS-Regime, weil Breker war, und das kann man unumwunden so sagen, Hitlers Lieblingsbildhauer und galt als einer der wichtigsten Künstler der Zeit. Fürs NS-Regime war er sozusagen der archetypische neue Künstler. Ganz interessant ist, er hat eigentlich angefangen, die Bildhauerei in den 20ern zu betreiben, so ein bisschen auf den Spuren von Auguste Rodin, und ist dann aber zu diesem Monumentalstil gewechselt, der sehr stark an den David von Michelangelo erinnert, aber in fast schon monsterhaft verzerrter Art und Weise. Also die Skulpturen von ihm sind alle ausgeprägt, muskulös, haben das, was man damals wohl arische Gesichtszüge genannt hat. Teilweise hat er Büsten gemacht, die wirklich monumentale Größe, also 3 Meter haben. Das ist alles sehr, sehr gruselig und hat unter anderem auch den Regisseur Ridley Scott für seine Prometheus, also das ist aus dem Alien-Universum, und hat ihn dabei beeinflusst beim Set-Design, weil das alles so monströs ist. Genau, für Hitler und für Goebbels war Breker einer, der sozusagen den arischen Menschen und die arische Kunst verkörpern konnte und da den Übermenschen sozusagen in Form gegossen hat.
Und gebaut hat er für die Nazis auch, oder er sollte bauen, ne? Es gibt doch so eine Geschichte, dass Albert Speer, also der Architekt, der für Hitler diese monumentale Hauptstadt entwerfen sollte, Germania, dass er Breker an Bord hatte. Aber ich meine doch, er hätte auch vorher schon für einen relativ prominenten Ort was entworfen, nämlich am Olympiastadion in Berlin, wo Skulpturen von ihm stehen. Oder habe ich das falsch im Kopf?
Ah, das müsste ich nochmal nachschauen tatsächlich. Es passt aber sehr, sehr gut ins Bild. Er hat, ich weiß nicht, ob es das Olympiastadion ist. Es ist das Reichssportfeld. Ich hatte eher gedacht, dass es in Nürnberg ist.
Das kann auch sein, ja.
Auf jeden Fall hat er von den Nazis sehr früh einfach Aufträge bekommen. Und wie du schon bereits gesagt hast, mit Speer zusammen sollte er halt die Reichshauptstadt Germania, die halt anstelle von Berlinern stehen sollte, sollte er mitgestalten, genau, mit Skulpturen, Statuen und auch als Architekt, weil er sich irgendwann in den 30ern auch architektonische Kenntnisse drauf geschaffen hat, die ihm dann später halt im Gerlingquartier geholfen haben.
Genau, jetzt hast du schon angesprochen, diese architektonischen Kenntnisse haben ihm geholfen. Sagen wir mal ehrlich, der war schon ganz schön dick drin im Nazi-Regime. Ja. Also er war wirklich im Zentrum eigentlich dieser Kulturpolitik. Wie kam es denn, dass der dann in den 50ern schon wieder Aufträge bekommen hat?
Während der Entnazifizierungszeit haben die Alliierten ihn im Oktober, ich glaube 48 oder 49, als Mitläufer eingestuft. Das lag daran, dass Breker tatsächlich nachweislich verschiedenen Künstlerkollegen dabei geholfen hat, sozusagen die NS-Zeit zu überstehen. Er hat sie vor dem KZ und vor dem Tod bewahrt. Der prominenteste davon ist Pablo Picasso übrigens, der beim Überfall auf Frankreich halt in Paris wohnte und dann von Breker geschützt worden ist, dass er nicht ins KZ kam. Deswegen haben ihn die Alliierten dann als Mitläufer eingestuft und man sollte jetzt meinen, dass das trotzdem gereicht hätte, um in der Nachkriegsdeutschland, in der Nachkriegs-BRD als verfemt zu gelten. Breker hatte zwar nicht mehr die Öffentlichkeit wie im sogenannten Dritten Reich, im NS-Regime, aber er hat trotzdem relativ schnell, also 49, 50, schon die ersten Aufträge wiederbekommen. Das war viel von Privatiers, die ihn aus der in Anführungszeichen guten alten Zeit halt kannten. Und Leute, die damals Privatiers waren, hatten eben auch im NS-Regime in der Regel gut Geld verdient und davon profitiert, von Zwangsarbeit und so. Es war aber nicht nur, dass auf der privaten Ebene sowas stattgefunden hat, sondern es gab auch öffentliche Aufträge. Das muss man dann natürlich direkt dazu sagen. Besonders bekannt sind verschiedene Büsten, die Breker gemacht hat. Eine davon ist von Kanzler Ludwig Erhard. Es gibt eine von Franz Josef Strauß. Dann wieder privat war zum Beispiel eine Büste für Peter Ludwig vom Museum Ludwig, der Gründer der Sammlung vom Museum Ludwig. Oder Winifred Wagner, die Schwiegertochter von Richard Wagner.
Der Kölner Kunsthistoriker Wolfgang Brauners, der hat ja 2021 eine Ausstellung gemacht und da ging es um die Karrieren von NS-KünstlerInnen in Nachkriegsdeutschland. Und da würde mich jetzt mal interessieren, haben denn solche KünstlerInnen hier in Köln noch mehr Kunstwerke machen können im öffentlichen Raum? Und falls das so ist, ist das eigentlich ein Thema in der Kölner Kunstszene?
Also gucken wir uns mal Breker an. Er hat eben dieses Gerlingquartier mitgeprägt, hat da Friese noch machen können, hat diesen Ehrenhof gemacht und als Hans Gerling, der Erbe sozusagen des Firmengründers, dann diesen Ehrenhof eingerichtet hat, hat Breker ihn auch beraten. Das war aber nicht das Einzige, was Breker gemacht hat. So, wir können da zum Beispiel auch nochmal vorbringen, ich gehe jetzt nochmal aus Köln raus, nämlich nach Wuppertal, da wo er eben wohnt, weil da gibt es tatsächlich einen sehr prominenten Fall. Da stand vor einem Gymnasium eine Pallas Athene-Skulptur und die wurde 2003 abgerissen von Unbekannten, also es war ein Bildersturz sozusagen. Und 2005 hat die Stadt Wuppertal aber entschieden, es wieder aufzustellen. Da gab es mediales Echo drüber, ob man das macht oder nicht. Und sowas kann man natürlich auch in Köln finden, aber, und da nehme ich den zweiten Teil deiner Frage vorweg, mit sehr viel weniger Echo. Nehmen wir zum Beispiel Willy Meller, der in Köln geboren worden ist, auch zu den sogenannten Gottbegnadeten gehört hat. Die Gottbegnadeten waren Künstler, die eben das NS-Regime prägen sollten. Und diese Liste wurde von Hitler und Goebbels zusammengestellt und Willy Meller stand da drauf. Und Willy Meller hat während des NS-Regimes sehr viel gemacht, hat aber auch den Reichsadler, so hieß es 52 noch, den Reichsadler am Palais Schaumburg zum Beispiel gestaltet. Und in Köln hat er zum Beispiel, es gibt auch einen Reichsadler an der Rodenkirchener Brücke. Er ist in Rodenkirchen beerdigt worden und hat er die letzten Jahre gewohnt. Und das war zu der Zeit, bevor Rodenkirchen noch eingemeindet wurde. Dazu gibt es aber zum Beispiel auch einen Brunnen in Ehrenfeld an St. Mechtern. Auf diesem Brunnen vor der Kirche steht auch eine Stele und die ist von Willy Meller zum Beispiel. Das ist öffentliche Hand, die das, beziehungsweise in dem Falle war das dann die Pfarrei, die das in Auftrag gegeben hat. Von Meller gibt's noch, so steht das auch in dem Katalog zur Ausstellung von Wolfgang Brauneis, gibt's am Erich-Gutenberg-Gymnasium in Stammheim gibt's auch einen Brunnen von Meller. Dass man nicht mehr weiß, zeigt vor allen Dingen zwei Sachen. A, der Katalog gibt selbst zu, dass er nicht allumfassend ist, sondern umfassend das erste Mal diese Zeit der Gottbegnadeten in der BRD aufarbeitet. Und wenn man jetzt nach Brunnen, Erich Gutenberg, Berufskolleg, genauso ist es, kein Gymnasium, Berufskolleg, nachschaut, dann kommt man zu einem Brunnen, wo ich aber nicht sagen könnte, ob Meller den jetzt gemacht hat, weil viele Sachen sind sozusagen nicht hinterlegt, weil so wenig die verfemt waren, so wenig wurde auch darüber gesprochen. Die Aufträge wurden vergeben. Bei Breker sieht man zum Beispiel sehr, sehr gut diese Pallas Athene, die hat einen Wettbewerb durchgemacht. Man hat eine Skulptur sozusagen in einen Wettbewerb reingegeben und Breker hat diesen Wettbewerb gewonnen und hatte dann den Auftrag. Also die Stadt hat sozusagen den Umweg gemacht. Meller hat jetzt zum Beispiel von der Stadt Köln nie einen direkten Auftrag bekommen. Viel interessanter ist aber wahrscheinlich sogar noch Philipp Hart, auch ein gottbegnadeter Künstler. Und von ihm steht die Skulptur Schreitende Störche im Rheinpark. Und die wurde 2016 wurde die gestohlen und dann hätte man die Chance gehabt, das nicht wieder aufzubauen, weil Hart war auch bekennender Nazi, war auch in der NSDAP gewesen und 56 oder so wurden diese schreitenden Störche aufgestellt während der Bundesgartenschau. Und man hätte die Chance gehabt, das nicht zu machen. Stattdessen ist man hingegangen und hat ein weiteres Original, das im Krugerpark in Essen stand, dann halt abgeklatscht sozusagen und dann eine Kopie daraus gezogen. Und deswegen stehen seit 2017 wieder die schreitenden Störche im Rheinpark. Also das Echo innerhalb der Stadt, was diese Kunstwerke von Gottbegnadeten, von Nazi-Künstlern, wir können es einfach so nennen, von Nazi-Künstlern halt angeht, gibt's so gut wie gar nicht. Das ist vielleicht mal eine Note in einer städtischen Zeitung oder sowas wert, aber kein großer Artikel. Aufgearbeitet wurde da sehr wenig. Und die Ausstellung von Wolfgang Brauneis ist eben auch die erste, die das im größeren Umfang und auch öffentlich gemacht hat, also nicht nur als wissenschaftliche Arbeit.
Super, vielen lieben Dank, Lars.
Gerne.
Ja, und damit würde ich mich gerne verabschieden. Wir hören uns dann im April wieder. Bis dahin und bleibt bitte gesund. Okay.